Ach ja, was ein Wochenende. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschlaucht, auch wenn ich das Ganze nur vom Fernseher verfolgt habe, muss ich sagen, dass das Wochenende sehr aufregend war und den Höhepunkt tatsächlich im Sonntag hatte. Aber nichtsdestotrotz geht's weiter. Wir müssen den Podcast machen. Und ich habe Bock, ich habe richtig Bock, jetzt über das Wochenende zu sprechen. Es ist einiges passiert. Wie hast du das Wochenende verkraftet?
Ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin ohne schlimmere Vorkommnisse, ohne Erkrankung rausgekommen. Also würde ich sagen, hat alles gut geklappt. Aber es stimmt, es ist ein bisschen was passiert, auch einige unerwartete Dinge. Ja, war ein bisschen was drin diese Woche.
Und das auch in der Bundesliga, auch wenn es jetzt nicht so wie in der Vorwoche über 40 Tore waren. Es gab einiges und es wurde auch Bundesliga-Geschichte geschrieben. So viel schon mal vorab. Aber lass uns doch mal den ganzen Spieltag chronologisch aufreihen. Und ich würde sagen, ich starte. Ich glaube, du hast die letzten beiden Male angefangen.
Mach
Dann
doch mal.
fang ich mal an mit Köln-Augsburg. Und vorweg, ich habe im. War das im Kicker oder war das woanders? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Kölner eine Tierallergie haben. Denn sowohl André Hahn als auch Niklas Dorsch haben ein Tor erzielt.
Wow.
kommt nicht von mir. Ich habe es irgendwo gelesen. Die Augsburger gewinnen 2-1 in Köln. Und über das Tor, ich kann es nicht zurückhalten, aber das Tor von Niklas Dorsch müssen wir, glaube ich, als erstes sprechen. Was war das für ein Schuss aus 25, 28 Metern?
Gute 25, hätte ich es auch mal beschrieben. Also war ein Strahl. Auf jeden Fall.
Und dann bleibt er einfach ganz cool stehen beim Jubel. Schrecklich.
Ja.
Dann schießt du in der 88. so ein Ding. Und dann kannst du eigentlich komplett ausrasten. Alle Augsburger waren auch sofort dabei. Und er bleibt einfach ganz cool stehen.
Scheint es dann, also für ihn scheint es normal zu sein. Vielleicht macht er es im Training öfter. Deswegen war es für mich vielleicht keine große Überraschung, dass der reingeht.
Im Training macht er es vielleicht öfters, aber im Spiel hat er es, meine ich, noch nicht so ganz oft gemacht. Ja, starten wir mal. Erste Heimniederlage für den FC. Erste Halbzeit ausgeglichen. Chancen, die besseren Chancen hatte Augsburg. Aber ja, für mich verdient das 0-0 in der Halbzeit. In der Halbzeit noch ein paar Randnotizen. Steffen Baumgart hatte sowohl mit dem vierten Offiziellen als auch mit dem Schiedsrichtergespann sehr viel Spaß. Die haben da tatsächlich relativ lang miteinander gelacht, was ich so jetzt auch von einem Bundesliga-Trainer mit einem Schiri-Gespann in der Halbzeit nicht kenne.
Gut, die gelbe Karte hat er danach trotzdem irgendwann bekommen.
Die gelbe Karte hat er in der zweiten Halbzeit bekommen, zu Recht, weil, kann ich auch beschreiben, ein Augsburger Spieler bleibt in der Hälfte der Kölner liegen, Ginkiewicz hat den Ball und wirft ihn ins Aus. Er wirft ihn natürlich dann auch genau in die Richtung von Steffen Baumgart. Und ein Steffen Baumgart beim Stand von 1-0 gegen sich ist natürlich dann nicht ganz so gut gelaunt und dann macht er den Antonio Conte und kickt den Ball weg. Da gab es halt Geld für Ball wegschießen. Hat er dankend in Kauf genommen. Die Fans haben bestimmt ihren Spaß dabei gehabt. Ja, zur Niederlage kam es, weil André Hahn, wie gesagt, das 1-0 gemacht hat. Da sah der Herr Schwebe im Kasten der Kölner nicht ganz so gut aus. Aber ich würde ihm da jetzt nicht volle 100% Schuld unterstellen oder
Nö, ich auch nicht.
schreiben. Aber ja. Es lag nicht an ihm, dass die Kölner verloren haben. Die Qualität der Flanken war nicht gut. Und das Herausarbeiten der Chancen war in meinen Augen auch nicht gut, um einen Rafał Ginkiewicz zu überwinden. Dementsprechend geht für mich das Ergebnis in Ordnung. Vielleicht ist eine Tor zu hoch, aber der verdiente Sieg in meinen Augen geht klar an die Augsburger.
Ja, Chancen im Grunde auf beiden Seiten. Zwei gute Keeper, fand ich, haben wir gesehen. Bis auf die eine unübersichtliche Szene, die zum Gegentor dann geführt hat für Schwebe. Ja, ansonsten auch leichte Überlegenheit für den FCR, auch was die Chancen betrifft. Und natürlich ein unnachahmlicher Treffer von Niklas Dorsch.
Die Tabelle? Wollen wir noch auf die Tabelle kurz eingehen? Augsburg? Ja. 6 Punkte vor Bielefeld auf Platz 16, immer noch. Weil zu ihren Ungunsten alle Mannschaften in ihrer direkten Nähe, zumindest was die oberen Mannschaften angeht, gewonnen haben. Der FC rutscht auf 12 mit 3 Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16, den die Augsburger innehaben. Und nach oben, lass mich schauen, 4 Punkte für den FC. Ja, also man ist da im gesicherten, na, gesichertes Mittelfeld würde ich nicht sagen, im Mittelfeld. Gesichert ist es nicht.
Ja. Ja, die Augsburger haben unfassbar Druck ausgeübt auf Bielefeld, von denen sie weiter davongezogen sind, und auch auf die Herthaner, die sie kurzzeitig zumindest überholt hatten. Womit wir beim Samstag wären. Hertha zu Hause gegen die Arminia. Ja, beide wollten auf jeden Fall was mitnehmen, mussten sie eigentlich auch, um sich da ein bisschen freizuschwimmen, beziehungsweise die Arminia auch, um den Anschluss jetzt nicht, ja, nicht zu verlieren tatsächlich. Im Olympiastadion saßen, glaube ich, 5000 Fans, sah auch gut aus, haben sich sehr verloren auf den Rängen. Also, das war ja, ein komisches Bild auf jeden Fall. Ansonsten auf einem eher dürftigen Rasen dann auch eher ein dürftiges Spiel. Es war wirklich ja, nicht wirklich schön. Die Heimpremiere von Taifun Korkut bei der Hertha. Äußerst glanzlos, was die Herthaner gemacht haben. Allerdings fand ich, dass sie über 90 Minuten schon das klar dominantere und bessere Team waren. Die Bielefelder eigentlich gänzlich harmlos. Weiß gar nicht, ich glaube, es gab eine gefährliche Hereingabe in der zweiten Halbzeit, wo Schöpf knapp vorbeirutscht. Ansonsten habe ich Richtung Schwolo-Tor wenig gesehen. Ja. Und ja, die Berliner mit einem klasse aufgelegten Jovetic mal wieder, der ein gutes Spiel gemacht hat. Auch das Tor erzielt er zum 1:0 und dann Davy Selke tatsächlich, der den Deckel drauf gemacht hat. Kurz vor dem Ende der Partie ein 2:0 für die Herthaner, hochverdient, nicht wirklich ansehnlich, aber trotzdem wichtige 3 Punkte für die Berliner.
Ja, Stefan Jovetic für mich Mann des Spiels. Und auch generell sehe ich Jovetic schon in der Rolle des spielerisch besten Spieler im Hertha, im Hertha-Kader.
Ein Suat Serdar möchte ich da nochmal ganz kurz einwerfen, gibt es auch noch, aber.
Das ist korrekt, aber ich bin von Stefan Jovetic schon überzeugt. Okay. Im Vergleich zu Suat Serdar, der mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt hat.
Vielleicht hast du Kevin Prince, boah, den gibt es auch noch übrigens.
Den gibt es auch noch, aber der ist tendenziell eher auf anderen Ebenen für mich der entscheidende Faktor, zumindest was die Mentalität und den Kampf angeht. Ja. Der Führungsspieler, der so, den sehe ich eher in der Rolle des spielenden Co-Trainers.
Das stimmt. Von der Bank aus auch eher. Also richtig. Weniger auf dem Platz.
Ja. Man wird ja auch älter und der Rücken schmerzt halt dann doch schon ein bisschen mehr. Ja. Wie man jetzt auch die Saison schon öfters gehört hat aus Berlin. Aber ja, ich gehe mit, vollkommen verdienter Sieg der Berliner. Und ich fand auch schon spielerisch, auch wenn es jetzt insgesamt nicht auf dem ganz hohen Niveau war, hat man schon einen Unterschied gesehen zu den Spielen unter Pal Dardai, dass da doch schon Taifun Korkut die ersten Stellschrauben gedreht hat. Und ich kann mir dann doch auch vorstellen, dass er da, wenn er die Spieler und die Egos alle gut managt, dass er da was Vernünftiges zusammenbringt und ja, vielleicht die Hertha in das Mittelfeld der Liga bringt. Für weiter oben sehe ich sie jetzt erstmal nicht. Nee. Jetzt habe ich mir schon so eine gute Überleitung gegeben. Für weiter oben sehe ich sie nicht. doch, eigentlich sehe ich die beiden Mannschaften, die jetzt kommen, weiter oben. Spielerisch überzeugt aber von den beiden eher keine, beziehungsweise jetzt am Wochenende hat Leipzig für mich spielerisch überzeugt. Leipzig gegen Gladbach. Die Gladbacher in den letzten 3 Spielen 14 Gegentore gefangen. Jetzt auch wieder 4 Dinger in Leipzig geschluckt. 4-1 verloren. Auch da habe ich gelesen. Ich habe ein bisschen was gelesen. Ich habe gehört. Ich glaube, das hat der Kommentator sogar bei Sky gesagt. Weil am 10.12., wie wir ja alle wissen, der Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Klar.
Hat der Kommentator gemeint, eigentlich würde der Friedensnobelpreis, wenn wir jetzt uns den Samstagnachmittag angucken, an die Gladbacher Offensive gehen. Weil sie haben tatsächlich bis zur 88. Minute nichts in Richtung Peter Gulacsi gebracht. Dementsprechend offensiv sehr friedlich verhalten. Für mich unverständlich, warum die Gladbacher offensiv so ungefährlich sind und defensiv so Lücken aufzeigen, dass man Tor 3 und 4 hinten raus noch bekommt, ist klar, wenn man aufmacht und auf das Unentschieden geht, bekommt man halt die Konter, ganz besonders, wenn Christopher Nkunku dann an der Mittellinie steht, zum Spielverlauf. Leipziger gehen 2-0 in Führung, 88. von mir angesprochen. Die eine gefährliche Aktion von Benze Baini war es, meine ich, der den Ball, den hohen Ball, war es ein Freistoß?
Freistoß, also Benze Baini macht auf jeden Fall das Tor äußerst artistisch auch. Also.
Ja. Ja, dann ist das Spiel aus irgendwelchen Gründen nochmal spannend und eng geworden, aber ein Nkunku macht das 3-1 selber und das 4-1 legt er auf. Benjamin Henrichs auch seit langer Zeit mal wieder ein Bundesliga-Tor gemacht.
Ich glaube, so, also im Trikot der Leipzig auf jeden Fall das erste, aber...
War es sogar generell dein erstes?
Glaube, ja.
Ah, es kann auch ganz gut sein. Über eine Szene müssen wir noch sprechen. Jan Sommer macht einen Ausflug, der macht für mich in dem Spiel seinen einzigen Fehler. Rutscht irgendwie am Ball vorbei und dann über Umwege kommt der Ball zu... Ich meine, es war wieder ein Nkunku, oder?
Nkunku legt ja rüber dann auf André Silva.
Der dann in einer 2-gegen-1-Situation, also Nkunku, André Silva und Dennis Zakaria stehen sich gegenüber. Das Tor ist leer. Nkunku legt rüber und aus 12 Metern schießt André Silva den Ball an die Latte. Hat er wohl im Training oder nach dem Training zu viel Lattenschießen mit seinen Teamkollegen gemacht. Fand ich schon sehr amüsant, die Szene, dass auch so ein klasse Mann, der ja schon internationales Niveau hat, dann auch mal so eine 1000-prozentige einfach mal liegen lässt.
Ja, ich weiß gar nicht, für mich sah das fast schon ein bisschen überheblich aus, weil er ihn so ein bisschen reinchippen wollte und nicht einfach halt mit der Innenseite reinschieben wollte. Und hat es fast ein bisschen verdient, dass er nicht reingeht, aber ja, ich glaube, also, eigentlich macht er die Dinger im Schlaf.
Ja, eigentlich schon. Also sagen wir so, hätte er ein rot-weiß-schwarz gestreiftes Trikot angehabt und die 33 mit Frankfurt hinten drauf gehabt, hätte er den wahrscheinlich ja unter die Latte gehauen oder hätte Zakaria nochmal ins Leere rutschen lassen und dann ins leere Tor eingeschoben. Hat ihn vielleicht Zakaria da noch ein bisschen irritiert, der mit vollem Tempo dann reinrutscht und den Ball versuchen wollte zu blocken?
Vielleicht. Ja.
Aber wenn ich mir das 3-1 angucke, vielleicht liegt es einfach daran, dass André Silva nicht ganz so cool ist wie in Nkunku zum Beispiel, weil der hat sich von Zakaria nicht aus der Bahn werfen lassen, aus der Bahn bringen lassen und schiebt ihn rein.
Ist korrekt, ja.
Aber, naja, nicht jeder Silva ist ein David Silva. So, die Leipziger jetzt auf Platz 7, 2 Punkte hinter Union, 5 Punkte hinter der Champions League. Ist gar nicht so viel eigentlich. Dafür, dass es sich eigentlich anfühlt, als ob die Saison schon gelaufen ist für die Leipziger?
Nö, ich glaube, das ist, also die Saison geht ja natürlich auch noch ein bisschen und natürlich sind da Mannschaften auch vor ihnen, Hoffenheim, Freiburg, Union, wo jetzt nicht unbedingt klar ist, dass sie vielleicht die restliche Saison die gleiche Hinrunde quasi spielen werden, wie sie jetzt gespielt haben. Also das quasi nochmal leisten können. Deswegen, ist da noch alles drin und kann da ganz entspannt sein. Zumal man ja auch jetzt einen neuen Trainer an der Seite hat. Lass uns vielleicht nochmal kurz über den neuen Mann sprechen. Er ist ein Altbekannter. Ein Bekannter einfach. Das Alter einfach weg ist. 36 Jahre alt. Domenico Tedesco. Ich würde sagen, eigentlich bekannt aus der Zeit beim FC Schalke 04. In der Saison 17-18 und 18-19 hat er sie in die Champions League geführt tatsächlich, ist dort aber im Achtelfinale dann an Manchester City und in seinem letzten Spiel, einem 0-7 gegen Manchester City, dann ausgeschieden. Daraufhin wurde er dann auch entlassen. Er hatte aber mit Schalke einen Punkteschnitt von 1,57. Ich glaube, wenn die Schalker das in den letzten paar Saisons dann gehabt hätten, dann hätten sie, glaube ich, geträumt von. Also eigentlich gar nicht mal so viel. ja, er war jetzt aber auch bei Schalke nie so bekannt als einer, der den Hurra-Fußball spielen lässt. Und das war immer sehr mit einer Fünferkette. Ein paar Spiele noch davor, eigentlich meist defensiv geprägt. Ja, ich bin mal gespannt, was er da bei Leipzig machen wird. Die Fünferkette war es, glaube ich, jetzt diesmal auch, beziehungsweise Dreierkette. Aber offensiv war das doch auch schon ganz ansehnlich. Ich bin mal gespannt, was da so geht.
Ich glaube, also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, man müsste, um das zu vergleichen, tief in die Kaderstrukturen reingehen. Weil wenn er bei Leipzig hat, er gehe ich jetzt stark von aus, anderes Spielermaterial als bei Schalke 17, 18 und 18, 19. Auch was die Spielweise angeht. Von daher glaube ich, dass er bei Leipzig jetzt schon den Standard Leipzig-Fußball spielen lassen wird und auch das kann, weil ich ihn als sehr, sehr kompetent einschätze. Und nicht nur ich, sondern auch viele Trainerkollegen, denn es wird berichtet, dass er den die Trainerlizenz, den Lehrgang, 15-16 hat er den gemacht, zusammen mit Julian Nagelsmann übrigens. Julian Nagelsmann nur, in Anführungszeichen, das Ganze mit einer 1-3 abgeschlossen, Tedesco mit einer 1-0, also
das Fachwissen hat er. Hat Florian Kohfeldt auch geschafft und wir werden später noch hören, was ihn das in den Top-Spielern diesen Samstag gebracht hat.
Ja, ich merke schon. Ich habe aber noch ein paar Sachen. Also ja. Tedesco war immer einer, wenn seine damaligen Lehrgangskollegen sich mal den Abend freigenommen haben und vielleicht auch mal ein Bierchen trinken gegangen sind, soll ja auch mal vorkommen bei professionellen Sportlern. Da soll er immer allein aufs Zimmer gegangen sein. Also, ob er allein aufs Zimmer gegangen ist, weiß ich nicht. Aber er soll immer weiter gelernt und gearbeitet haben und akribisch sich auf alles vorbereitet haben.
Okay.
Vielleicht trinkt er auch einfach nur keinen Alkohol. Und er hat so getan, als ob er sich auf alles vorbereitet.
Vielleicht, ja.
Man weiß es nicht. Aber eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Ich glaube, er passt auch nach Leipzig, weil er tatsächlich ein Talent für Sprachen hat. Er spricht drei Sprachen fließend. Deutsch, klar. Italienisch auch klar, Englisch gehört auch dazu. Und dann hat er noch Grundkenntnisse, so wie ich das gelesen habe, in Französisch, Spanisch und Russisch.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nach Schalke war er ja in Moskau.
Das ist korrekt.
Deswegen glaube ich, hat er da bestimmt ein bisschen Russisch mitgenommen, würde ich mal behaupten. Aber ich weiß gar nicht, ob er im Leipziger Kader jemanden aus Russland drin hat.
Nee, ich glaube nicht. Auch nicht.
Aber vielleicht kommt ja bald jemand und dann ist er da.
Okay.
Und kann dolmetschen.
Okay, das ist sehr gut. Also ich glaube, mit der ersten Elf wird er gut auskommen, wenn er die sechs Sprachen beherrscht. Ja. Also ich meine, fünf reichen ja. Russisch haben wir ja gerade gelernt, hat er ja nicht. Braucht er nicht.
Ja. Denke auch. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter. Bei mir steht hier als nächstes Bayern München gegen Mainz 05. Am Ende steht ein 2-1 für die Münchner. Äußerst unspektakulärer Sieg. Ohne Kimmich, der eigentlich der theoretisch aus der Quarantäne wieder raus durfte oder auch praktisch durfte aus der Quarantäne raus. Dann kam aber die Nachricht gegen Ende der Woche, dass ihn Lungenprobleme plagen. Und er deswegen für den Rest des Jahres ausfällt. Inwieweit das eine Vorsichtsmaßnahme ist oder inwieweit ihn tatsächlich da von der Infektion noch Probleme plagen, es bleibt abzuwarten. Aber ja, ich glaube, für einen Spitzensportler, der dann das so mitgenommen hat, eventuell dann auch Folgen von bekommen von so einer Infektion, nicht so geil, glaube ich. Also bin mal gespannt, ob das wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme war und er dann wieder im Januar irgendwie wieder voll einsteigen kann.
Wenn wir gerade einmal bei dem Thema sind, ich habe nicht nur gelesen, ich habe auch ein bisschen Fernsehen geguckt am Wochenende. Ein vermeintlicher Experte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was seine Berufsbezeichnung war, meinte, dass ungeimpfte positive Spitzensportler tatsächlich 6% ihres Leistungsniveaus verlieren können. Also heißt, wenn du wie Kimmich nicht geimpft bist und dann positiv auf Corona getestet wirst, beziehungsweise eben das Virus in dir trägst, dann kann es durchaus passieren, dass du 6% deiner Leistungsfähigkeit verlierst.
Okay. Ich glaube, das ist im, also für mich klingt das erstmal nicht so viel. Ich glaube, im Spitzensport können das halt schon die paar Prozent machen, die es eben ausmachen.
Richtig. Also er meinte dann auch, dass es jetzt für einen Flügelspieler vielleicht dann in der 70. Minute nicht mehr zu einem 100%igen Sprint reicht. Oder dass es dann eben für den Sechser ist es dann wahrscheinlich eher der Pass, der dann nicht mehr sauber ankommt. Oder eben halt der halbe Kilometer, den du dann weniger laufen kannst im Spiel. Was ja, glaube ich, auf dem Niveau auch schon einiges ist.
Ja. Ja, mal gucken. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für die Münchner, weil man merkt schon, dass er nicht nur fußballerisch, sondern eben auch so mental oder sowas auf dem Platz schon fehlt. Deswegen wäre das ein herber Verlust, wenn er nur noch mit 94% am Ball wäre.
Ja, ich glaube, mit 94% wäre er trotzdem besser als 95% der Fußballer in Deutschland. Ah, 97%.
Wahrscheinlich richtig, ja. Ja, zum Spiel Mainz, eigentlich wie gewohnt, wie man sie kennt, die ganze Saison lang defensiv äußerst stark, aggressiv, immer wieder gefährlich geworden, haben ja eigentlich einen perfekten Konterspieler mit Johnny Burkhardt vorne drin, der auch immer wieder aufgetaucht ist und sind tatsächlich auch, wie ich dann auch fand, hochverdient in Führung gegangen, hatten zwar weniger den Ball, aber der Bayern ist sehr, sehr wenig eingefallen, gerade in der ersten Halbzeit, und die Mainzer hatten dann doch hier und da immer die Nadelstiche, die sie setzen konnten, sind in Führung gegangen, 1-0, und dann in der zweiten Halbzeit konnten die Münchner das Spiel drehen, aber auch ja, nur mit Mühe, möchte ich es mal meinen. Sie waren in der zweiten Halbzeit schon vorne ein bisschen aktiver, hatten schon ein, zwei Chancen mehr. Aber ja, aus dem Stadion haben sie die Mainzer auf gar keinen Fall geschossen. Nach dem Rückstand dann die Mainzer wieder ein bisschen aktiver, aber konnten dann ja nicht mehr entscheidend nochmal eine Schippe drauflegen, um dann diesen 2-1 der Münchner nochmal gefährlich zu werden. Ja, so blieb es dann beim 2-1. Eine Spielszene noch, und zwar ein Foulspiel von Upamecano an Lee im 16er der Münchner. Ja, ist ein Kontakt auf jeden Fall da am Fuß, aber so, dass dann Lee quasi, wo der Kontakt am Fuß ist, nochmal auftritt und eigentlich auch, ich finde, er kann auch einfach weiterlaufen, und ich meine, hat ja den Ball irgendwie noch, aber dann ja, tritt er auf und lässt sich daraufhin dann irgendwie fallen, und dann sieht es halt wirklich ein bisschen so aus, als will er nur diesen Kontakt und fällt nur deswegen. Und es sieht einfach aus, als fällt er einfach viel zu leicht. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein bisschen so das Problem daran. Aber ich fand auch theoretisch, hätte man da auch anders entscheiden können und einfach den Elfmeter geben können. Ich glaube, bei beiden Entscheidungen wäre kein Videoassistent eingegriffen. Wahrscheinlich.
Ja, das ist es nämlich. Egal, wie sich Benny Cortus war es, glaube ich, entscheidet oder entschieden hätte in der Situation. Es wäre so oder so keine hundertprozentige, klare Fehlentscheidung.
Ja.
Dementsprechend auch nichts für Köln. Wobei ich tatsächlich in der Szene oder beziehungsweise in so Szenen wäre ich eher dafür, dass man sich das vielleicht dann doch im Zweifel nochmal anschaut. Dass man nicht nur diese eine Perspektive hat, die der Schiri im Spiel hat, sondern eben zurückgreift auf die zig Kameras, die im Stadion sind, um dann eben einen anderen Eindruck zu verschaffen. Aber was ich da auch ganz klar sage, man sollte sich das Ganze in Spielgeschwindigkeit angucken und nicht in Zeitlupe, weil das auch immer sehr verzerrt. Unterm Strich würde ich auch sagen, also er fällt schon komisch. Kontakt ist da, Upamecano spielt nicht den Ball. Von daher, für mich geht die Tendenz eher Richtung Elfmeter. Aber auch, wie gesagt, ist jetzt für mich auch kein ganz klarer Elfmeter, dementsprechend dann auch nichts für Köln in dem Sinne.
Ja,
Es wäre ja zum möglichen 1-0 erst, oder? Das war beim Stand von 0-0, meine ich. Die Szene. Und kurz drauf hat Unisivo, beziehungsweise haben Johnny Sivo das 1-0 gemacht. Ja. ich hab richtig aufmerksam das Wochenende verfolgt, wie du merkst. Überall bin ich drin. Für mich war Kingsley Coman in diesem Spiel schon der beste Mann. Also, wenn die Bayern irgendwie was nach vorne machen wollten oder wenn sie was Gutes, wenn sie Torgefahr ausstrahlen wollten, jetzt hab ich's, dann ging es eigentlich nur über Coman. Der dann sogar ab und an mal im 16er zu Kopfballchancen kam und das auch sehr freistehend. Aber da hat man dann auch gesehen, dass er tendenziell eher derjenige ist, der die Flanken reinbringt, als derjenige, der mit perfektem Kopfballspiel die Buden macht.
Ja.
Zur Tabelle. Die Mainzer ein bisschen abgerutscht, mussten die Leipziger vorbeiziehen lassen. Auf Platz 8, aber immer noch solide Saison, 21 Punkte. Vollkommen im Soll, wenn man so eine Rückrunde spielt. 42 ist man sicher gerettet. Von daher gibt es da jetzt auch, wenn es unglücklich war, wie man in München verloren hat, gibt es da jetzt eigentlich nichts zu meckern. Ja, und die Münchner, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, beziehungsweise um dann auch die Überleitung hinzubekommen, 6 Punkte vor. Gratulation zur Herbstmeisterschaft, weil Dortmund müsste 6 Punkte und 18 Tore aufholen. Ist machbar, aber ich glaube nicht gegen Bayern.
Nee, und die Dortmunder spielen ja leider nicht zweimal gegen Gladbach.
Wow. Aber sie spielen einmal gegen Fürth. Vielleicht noch eine andere Mannschaft ins Boot zu holen. Aber meinst du, die Bayern lassen sich den Vorsprung nochmal nehmen, irgendwann in der Saison? Also ich will sie nicht als Meister beschreien. Aber meinst du, es wird nochmal richtig knapp, so im Sinne von ein Punkt oder Punktgleichheit?
Ich sehe eher das Problem, dass halt eben die Verfolger halt genauso schwächeln wie die Münchner auch. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass die Münchner wirklich eine unfassbare Hinrunde gespielt hätten, sondern die waren ja durchaus immer mal wackelig unterwegs, ja jetzt auch am Wochenende gegen Dortmund war jetzt auch kein klares Spiel und davor ja auch durchaus Spiele verloren, also sie waren ja durchaus schlagbar. Aber eben, ich sehe jetzt keinen, niemanden, der direkt dann eben in diese Lücke reinspringt und das einfach mal ausnutzt. Und darin sehe ich eher das Problem, ja.
Ja, dann lass uns doch gleich damit weitermachen. Mit dem vermeintlichen Ausnutzen. Die Münchner haben es gemacht, haben Schwierigkeiten der Konkurrenz ausgenutzt. Die Dortmunder haben eben diese Schwierigkeiten gehabt in Bochum. Man hat nur 1-1 gespielt, was auch sehr schmeichelhaft ist, finde ich. Es ging eigentlich nur in eine Richtung, nur in Richtung des Tores von Manuel Riemann. Ab und an gab es da ein bisschen Entlastung, vor allem über Advi Ajay. Ajay, irgendwann kann ich diesen Namen auch richtig aussprechen. aber unterm Strich, die Dortmunder waren einfach nicht effektiv genug und haben vorzügliche Chancen verballert. Jude Bellingham war gut mit dabei im Chancen verjagen. Erling Haaland aus 13, 14 Metern mittig vorm Tor mit links auch noch. Schiebt er den Ball Manuel Riemann in die Arme. Da gab es tatsächlich eigentlich einiges Potenzial, dass man da doch das ein oder andere Tor schießt, aber hat man nicht gemacht. Somit, wie es dann auch immer so ist, wenn man die Chancen hat und nicht macht, gibt es dann auf der anderen Seite das Tor. In dem Fall ein Elfmeter von Polter. Foulspiel von Gregor Kobel an Christopher Advi Ajay. Ich glaube, brauchen wir nicht lange drüber reden. Klares Foul, der kommt zu spät.
Man hat schon beim Rauslaufen gesehen, dass er auf jeden Fall später als der Bochumer Stürmer am Ball sein wird. Und trotzdem hat er das aber nicht so eingeschätzt. Anscheinend hat er halt voll durchgezogen. Ja, dann ist es, also klarer ging es nicht. Ein bisschen unnötig einfach, weil vor allem der Stürmer war jetzt nicht mittig Richtung Tor, das war wirklich auch am äußeren Rand des Strafraums. Da Ja, hätte er so nicht hingeben brauchen.
Das ist korrekt. Und er hat auch danach gar nicht diskutiert. Ihm ist auch dann aufgefallen, dass es eine klare Sache war. Er hat sich, glaube ich, dann im Interview auch nochmal entschuldigt, dass ihm das eigentlich nicht passieren darf. Aber ja, seine Kollegen hatten ja auch genug Chancen auf der anderen Seite. Vor allem nach der Halbzeit, da gab es so viel Druck von den Dortmundern, dass da nicht das Tor gefallen ist, war eigentlich nur ein Wunder. Dann zappelt der Ball im Netz, Marius Wolf schiebt ein zum vermeintlichen 1-1, aber Jude Bellingham steht im Abseits, beziehungsweise steht im Sichtfeld von Manuel Riemann und das in Abseitsstellung. Dementsprechend wird das Tor nicht gegeben nach Videobeweis. Was meinst du? Korrekt oder nicht?
Ja, es gibt ja immer, also da gab es ja eigentlich die perfekte Kamera, Hintertorperspektive, hat im Grunde genau den Blick wie Riemann auch und da steht eben, ja, Bellingham dann eben schon im Sichtfeld. Ich glaube, er hätte ihn niemals gehalten, auch wenn Bellingham noch gestanden hätte, aber die Diskussion ist, also das ist halt einfach blöd gelaufen dann, ja.
Das ist so korrekt. Also Riemann hätte aus dieser Distanz keine Chance gehabt, auch wenn Bellingham da nicht gewesen wäre. Aber ja, regeltechnisch korrekt, Tor aberkannt, aber in der 85. ist es dann Julian Brandt, der zurück ist nach Gehirnerschütterung, mit dem Ausgleich, mit dem überfälligen und hochverdienten Ausgleich. Dann gab es, glaube ich, auch direkt im Anschluss noch eine Chance zum möglichen 2-1 für die Dortmunder, die man nicht genutzt hat. Somit 1-1 für Bochum, ganz klar wie ein Sieg, für Dortmund eigentlich eine gefühlte Niederlage. Statistisch 15-0 Ecken. Das finde ich die beeindruckendste Statistik von denen, die ich mir notiert habe. Und eine Sache noch, tatsächlich das erste Spiel des VfL Bochum, was nicht gewonnen wird, wenn Sebastian Polter ein Tor schießt.
Unfassbar, ja.
Ist jetzt halt die Frage, ob Sebastian Polter so wenig Tore schießt oder ob der VfL Bochum so viele Spiele gewinnt.
Hat, glaube ich, jetzt schon so viele geschossen wie noch nie zuvor in der Fußball-Bundesliga. Ich meine, es sind 6, aber es ist jetzt eine Zahl, wo ja, ich nicht ganz überzeugt bin. Aber
theoretisch auch 6 Spiele gewonnen. Würde auf jeden Fall einigermaßen gut passen.
Und hinkommen, ne?
Ja, über die Tabelle haben wir ja schon gesprochen. Der BVB, 6 Punkte Rückstand. Die Bochumer auf Platz 10 mit 20 Punkten. Also da kann man auch äußerst zufrieden sein. 10 Punkte vor auf den Abstiegsplatz. Also, ja. Bochumer.
Und vor allem, wenn man mal schaut, es sind nur 3 Punkte für Platz 6 und das ist ein internationaler Platz. Ja? Also.
Ja, vielleicht, also Platz 7 ja auch.
Platz 7 ja auch,
stimmt. Darf man nicht vergessen, da geht es in die Max Kruse Gedächtnis Conference League. stimmt, würde man in Bochum bestimmt nehmen. Ja. Mein Sebastian Polter hätte bestimmt Bock drauf. Entschuldigung, das war es damit jetzt. Ja. Hast du noch was zum Spiel, Bochum-Dortmund?
Nö.
Dann hast du bestimmt was zum Spieler des Spieltags, weil wir haben 5 Spiele rum. Und dann überlasse ich dir doch jetzt mal den Vortritt.
Ja. Ich hatte so 2, 3 auf dem Zettel. Mhm. Am Ende habe ich mich entschieden für einen Mann von der Eintracht aus Frankfurt. Ja. Und zwar Jibril Sow, der eigentlich alles andere als gut ins Spiel gestartet ist, indem er einen Elfmeter verursacht durch ein Handspiel. Aber wie er danach aufgetreten ist, fand ich super. Mit einer unfassbaren Torvorlage für Lindström, meine ich, war es. Yes. Und dann in der zweiten Halbzeit mit einem eigenen Tor à la Niklas Dorsch ähnlich. Tick vielleicht näher dran, vielleicht nicht ganz so hart geschossen, aber trotzdem schön. Und ja, auch sonst mit einer sehr, sehr guten Leistung. Deswegen ist er für mich Spieler des Spieltags.
Ich erkenne viel Parallelen zwischen unseren beiden Spielern des Spieltags. Okay. Denn ich habe leider nur ein Tor und einen vorletzten Pass, der in meinen Augen auch wunderschön ist. Ich habe mich tatsächlich für Niklas Dorsch entschieden. Weil er abgesehen von seinem grandiosen Tor, was er in der 88. geschossen hat, für mich ein super Spiel gemacht hat, immer die Bälle erobert hat, Mittelfeld stabilisiert hat, das gemacht. Er hat das gemacht, was wir eigentlich schon angesprochen haben, nachdem es feststand, dass er nach Augsburg gewechselt ist. Er könnte jetzt angekommen sein und das freut mich sehr für ihn, auch für Augsburg. Ein bisschen traurig nach, dass er nach Augsburg gegangen ist. Er hätte auch woanders hingehen können. Aber für mich Spieler des Spieltags und ja, mit dem potenziellen Tor des Monats Dezember, würde ich sagen.
Ja, den hatte ich durchaus auch auf dem Zettel.
Ja, kann ich übrigens zu Jibril Sow auch sagen.
Dann sind wir im Grunde beim Topspiel eigentlich des
Spieltages. Nee, wir sind noch nicht beim Topspiel. Wir müssen einmal nach Baden-Württemberg.
Ja, ja, aber es ist also.
Achso, Entschuldigung. Oh,
das, tabellentechnisch.
Ja, ich hab's gemerkt.
Es ist quasi das Topspiel.
Es tut mir leid.
Das quasi Topspiel, was dann eigentlich um 15.30 Uhr leider stattfand. Und zwar hat vor dem Spieltag der Vierte den Fünften empfangen. Nach dem Spieltag hat sich das Ganze einmal rumgedreht. Die Freiburger zu Hause gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer davor mit 5 Siegen aus 6 Spielen. Keine schlechte Serie. Ja, und die Freiburger im heimischen Stadion, im neuen Stadion, ohne Fans. Sieht auch nicht schlecht aus, ohne Fans, muss man sagen. Ist ein schönes Stadion. Zum Spiel war eigentlich über die 90 Minuten, wie ich fand, ein äußerst ausgeglichenes Spiel. Chancen habe ich eigentlich auf beiden Seiten gesehen. Auch gerade zum Schluss war es ziemlich offen. So ein typisches 2-2-Spiel eigentlich. Am Ende gehen aber die Hoffenheimer als Sieger vom Platz mit 2-1 durch den Lucky Punch von Chris Richards nach einer Ecke in der 94. Spielminute. Vorher hat sie Raum in Führung gebracht mit dem 1-0. Ausgeglichen wurde das Ganze von Schlotterbeck, glaube ich, auch nach Eckball für die Freiburger zum 1-1. Sowieso sind ja beide Teams die eckballstärksten Teams der Bundesliga. Hoffenheim auf Platz 1, Freiburg auf Platz 2. Hat sich auch hier wieder gezeigt. Zweite Halbzeit gibt es einen Elfmeter für die Freiburger. Akpo Guma kommt gegen Günther von hinten deutlich zu spät im Strafraum. Völlig unstrittig, wurde auch, glaube ich, direkt auf Elfmeter entschieden. Die einzige Entscheidung, die sich dann noch gestellt hat, ist ja, ist es nicht so, dass man auch, selbst wenn das Foul im Strafraum stattfindet, man dem Verteidiger noch die rote Karte geben kann, wenn es eben so eine Verhinderung von einer ziemlich klaren Torchance ist?
Ja, wenn er keine Chance auf den Ball hat.
Hat Akpo Guma eine Chance auf den Ball?
Ja, als ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass ich die Szene, dass ich nicht hundertprozentig genau weiß, wo der Ball ist.
Ja, okay, dann, weil ich habe mir dann eigentlich gedacht, gut, Günther ist eigentlich, im Grunde muss er nur noch aufs Tor ballern und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er eventuell einschlagen könnte dabei. Und Akpo Guma verhindert eben dies. Aber er grätscht ihn nicht einfach von hinten nur in die Beine, sondern es geht schon Richtung Ball, seine Attacke. Und demnach, glaube ich, kann man so dann vertreten, dass er nur Gelb bekommt. Aber genau, so fand ich das schon, hat er vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass er eben nur die Gelbe sieht und nicht dann noch mit Rot rausgeschickt wird. Aber der Elfmeter völlig unstrittig. Grifo tritt an und verschießt leider.
Bitte? Ich fand, die beste Kamera für den Elfmeter war die Hintertorkamera aus dem Freiburger Tor, weil man da Marc Fleck noch sieht. Seine Reaktion. Also erst war er, also man merkt es richtig, man sieht ihn ja leider dann nur so in der Rückansicht.
Ja.
Und man merkt, wie er tatsächlich überlegt, was er da jetzt von halten soll.
Aber er konnte hingucken, er hat hingeguckt, ja.
Ja, er hat hingeguckt. Er hat sich dann wahrscheinlich auch gewundert, warum Grifo im Training nicht so Elfmeter schießt. Das sind ja dankbare Dinger für Torhüter. Und hat sich dann auch ein bisschen geärgert, dass der Ball nicht drin war. Aber ja, also dankbarer Ball für Oliver Baumann. Wenn er die Ecke hat,
dann
hat er den Ball.
Ja. Hektische Schlussphase dann. Chance für Kübler auf Seiten der Freiburger, den Siegtreffer, vermeintlichen Siegtreffer dann zu erzielen. Hat er nicht getan. Baumann dort auch wieder gut pariert. Und dann, ich hatte es vorhin gesagt, Richards mit dem 2-1 Lucky Punch für die Hoffenheimer, die sich damit vor Bayern den Freiburgern schieben auf Platz 4. Ein bisschen so die Mannschaft der Stunde. Jetzt quasi das 6. Spiel gewonnen aus den letzten 7. Ist schon mal nicht schlecht. Platz 4, 26 Punkte. Ist theoretisch ein Champions League. Muss man da noch in die Quali Platz?
Nee, ne? Deutsche Teams müssen nicht mehr in die Champions League Quali tatsächlich.
Oh. Und die Freiburger jetzt einen zurückgefallen auf Platz 5 mit 25 Punkten.
Ja, nächste Woche können die Hoffenheimer sogar auf Platz 3 gehen, weil dann geht es ins direkte Duell mit Bayer Leverkusen. Also nächste Woche. Das ist ja englische Woche. Am Morgen. Morgen? Nee, Mittwoch.
Mittwoch.
Ja. Ich bin gespannt. Christoph Baumgartner hat mich auch tatsächlich auch wieder überzeugt. Nach Einwechslung für mich Aktivposten 3-4 gute Chancen sogar gehabt. Ja, aber unterm Strich sehe ich es auch eher als ein klassisches 2-2-Spiel als ein 2-1. Beziehungsweise sagen wir ein 1-1-Spiel, weil hättest du 3 Minuten Nachspielzeit gegeben, wäre es 1-1 ausgegangen. dann mache ich jetzt weiter mit dem tatsächlichen Topspiel des letzten Spieltags. Und es war alles andere als ein Topspiel. Der VfL Wolfsburg hat den VfB Stuttgart empfangen. Ja, also erste Halbzeit, wenig Chancen. Stuttgart hat das Ganze abgeklärt, verteidigt, ab und an mal einen Nadelstich gesetzt. Die Wölfe für mich einfach, wie die gesamte Saison schon, kriegen sie die PS, die sie haben, nicht auf den Rasen. Baku saß nur auf der Bank, der einer der entscheidenden Spieler letzte Saison war. Weghorst, Metscher, Maxi Arnold kommen alle nicht an ihre Top-Leistungen ran. Defensiv Bourneau und Maxence Lacroix stehen auch eher neben sich. Und somit verliert man dann gegen Stuttgart, die es tatsächlich sehr, sehr gut gemacht haben. Die Fehler von Wolfsburg ausgenutzt und defensiv nichts zugelassen. Und somit geht der Sieg für mich auch komplett in Ordnung, weil einfach die Wölfe es nicht geschafft haben, Druck auszuüben auf die Stuttgarter Defensive beziehungsweise auch auf Torwart Müller. Und das auch vor heimischem Publikum. Passt irgendwie nicht zu einer Champions-League-Mannschaft, die sie ja rein faktisch waren. Denn sie waren auch in der Champions League. Letzte Woche haben sie gegen Lille zu Hause gespielt und hätten, wie wir ja auch schon erklärt haben, Platz 1 oder 2 mit einem eigenen Sieg klar machen können. Aber man hat verloren und somit ist man leider komplett ausgeschieden aus der Champions League und auch aus dem internationalen Wettbewerb. Das heißt, nächstes Jahr kann man sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, das müssen sie auch, weil es geht stetig bergab. Man ist auf Platz 11, immer noch da, also im gesicherten Mittelfeld. Gesicherte Mittelfeld gibt es ja nicht. 3 Punkte nach oben, 4 Punkte nach unten. Aber die Formkurve geht halt auch eher nach unten als nach oben. Und der Floco-Effekt, der ja irgendwie auch wie der Big City Club jede Woche von uns angesprochen wird, hat einfach nach dem ersten Spiel nicht mehr angehalten. Und ich weiß jetzt nicht so ganz, wie man da die PS jetzt noch auf den Rasen bringt. Also in meinen Augen ist der Kader locker für Platz 4 gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaub's nicht.
Ja, ganz schwierig. Ich finde auch, dass der Kader gut ist, ja. Aber irgendwie, gerade nach vorne, finde ich, fehlt irgendwie komplett irgendwie so die Durchschlagskraft, ja. Man hat zwar ein Wout Weghorst da vorne drin, aber man kommt ihn nicht gefüttert gescheit. Für mich fehlt irgendwie so der klare Plan, wie man denn zu Torchancen kommen möchte. Jetzt auch in der Champions League, es war ein wirklich sehr, sehr schlechter Auftritt, wo man auch von den eigenen Fans ausgepfiffen worden ist. Auch jetzt am Wochenende wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel gegen eine clevere Stuttgarter Mannschaft, aber ja, trotzdem finde ich, muss man da rein auf dem Papier eigentlich eine bessere Leistung erwarten können, der Mannschaft. Zeigt ein bisschen auch, was Oliver Glasner letztes Jahr eigentlich für einen Job gemacht hat. Und dass er, glaube ich, bei weitem ein vielleicht auch etwas unterschätzter Trainer ist, vielleicht. Aber ja, Kofeld hat irgendwie es noch nicht geschafft, die Mannschaft oder der Mannschaft eben das mitzugeben, was sie irgendwie braucht und was sie will. Ich bin mal gespannt, ja, wie lange die Wolfsburger Verantwortlichen dann noch irgendwie ihm dann noch das Vertrauen, weil ich meine, also viel schlechter, weiß nicht, ich glaube, Van Bommel hat nicht so viele Niederlagen hintereinander Zeit bekommen, bis er gehen musste, glaube ich. Deswegen mal sehen. Ja. Also bisher ist jetzt auch fußballerisch noch keine Verbesserung zu vorherigen Spielen zu erkennen, die sie auch verloren haben. Ne?
Das stimmt. Eine Szene hätte ich noch. Elfmeter für den VfB. Maxi Arnold mit der Hand. Für mich relativ deutlich. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber streiten oder drüber reden. Geht voll in Ordnung. Sascha Stegemann hat es nicht gesehen, aber wurde dann sofort rausgeschickt. Hat sich die Szene dann auf dem... Ja, hat tatsächlich relativ lange für die Szene gebraucht, aber es lag an technischen Problemen, die man ja auch offensichtlich gesehen hat, dass der Bildschirm tatsächlich kurz schwarz war. Dann hat er sich die Szene mal eben ganz schnell angeguckt und kam dann auch zu dem Entschluss Elfmeter. Über die Ausführung würde ich gerne noch sprechen. Omar Marmoush, der ausgeliehene Spieler des VfL Wolfsburg, der jetzt für Stuttgart spielt, macht den Panenka, aber hat anscheinend zu viel Kraft. Hat vorher anscheinend das Leipzig-Spiel gesehen, hat sich gedacht, was André Silva aus 12 Metern kann, kann ich auch aus 11.
Ja, ich hoffe, dass er dafür Ärger bekommen hat.
Ich hoffe, wurde ja auch gleich ausgewechselt.
Ja, völlig zu Recht. Und ich hoffe, dass er, wenn er zu den Wolfsburger zurückkehren sollte, dass er da vielleicht auch noch mal ein bisschen Ärger bekommt. Denn gegen eigentlich seinen eigenen Verein einen Panenka auszupacken, weiß nicht, ob das sein muss. Ja. Aber gut.
Aber er hat ihn ja verschossen, von daher. Ja. Brauche er ja da keine Angst haben.
Könnte ihn vielleicht noch retten, ne?
Ja, können wir meinetwegen gerne zum Sonntag gehen.
Zum Sonntag, der einiges zu bieten hatte, auch nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern ich spreche es nur ganz kurz an, auch auf der Rennstrecke.
Boah, er muss das machen, ey.
Ich muss ehrlich sagen, ich gucke selten Formel 1, aber tatsächlich jetzt an diesem Sonntag habe ich mir das doch tatsächlich mal angeguckt und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, es war wirklich ja, äußerst spannend, dadurch, dass die Entscheidung, für alle, die es nicht gesehen haben, quasi auf der letzten Rennrunde fiel, durch ein Überholmanöver.
Nicht nur quasi, also es ist viel. Ja. Nach 1290 Runden wurde dann, also in der 1290. Runde wurde dann die Weltmeisterschaft entschieden. Das ist krass.
Ja, nachdem der Sky-Moderator eigentlich schon nach 5 Runden, glaube ich, also ungefähr 10 Minuten, hat er gesagt, ja, eigentlich ist das Rennen gelaufen, Max Verstappen hat keine Chance mehr, als Hamilton vorne wegfuhr. Da habe ich gesagt, oh, das gibt vielleicht Ärger vom Sender, weil jetzt alle abschalten, die vielleicht, ja, keine Ahnung oder so, oder halt einfach denken, okay, ja gut, jetzt ist gelaufen, jetzt schalte ich ab. Aber ich bin dran geblieben. Was ein Glück. Ja. Was ein Glück. Ja, es war sehr, sehr spannend.
Ja.
Fast so spannend. Nee, ich glaube nicht ganz so spannend als in Folter Fürth, obwohl dort Bundesliga-Geschichte geschrieben wurde. Leider, muss man sagen, leider ohne heimische Fans. Auch ohne Gästefans natürlich, also komplett ohne Fans. Ist es den Fürthern im 24. Anlauf gelungen, endlich zu Hause ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und das gegen Union Berlin. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber tatsächlich haben die Fürther es clever gemacht. Ja. Sie haben konzentriert verteidigt und haben dann letztendlich eine Standardsituation genutzt, um das 1-0 zu erzielen. Und den Unionern ist tatsächlich über gute 90 Minuten, knapp 90 Minuten nichts eingefallen, irgendwie dagegen anzukommen. Lediglich so in den letzten 1-2 Spielminuten fand ich, dass sie von den Aktionen her endlich mal zwingend geworden sind und man gemerkt hat, okay, so hätten sie den Fürthern doch gefährlich werden können. Leider ist ihnen das ein wenig zu spät eingefallen. Und somit gewinnt Greuther Fürth zu Hause ein Bundesligaspiel mit 1-0 und der Gegner war Union Berlin. Torschussmäßig ist es dann eigentlich auch klar für die Berliner, 15-5. Sie hatten schon deutlich mehr vom Spiel. Allerdings hatten sie über 90 Minuten gesehen, fand ich, zu wenig klare Chancen, um selber dann eben als Sieger vom Platz zu gehen. Und die Fürther hatten endlich mal ein wenig Spielglück und haben das Spiel gewonnen. Zum Tor, strittige Szene. Ich fand, das ist das angesprochene Spielglück, weil ich finde, es ist eine 50-50-Szene, die man auch abpfeifen kann. Es ist der Torschütze. Hast du den parat?
Nielsen.
Nielsen, genau. Nielsen.
Harvard Nielsen.
Nach Ecke behauptet er sich äußerst robust und schubst den Unioner Spieler, eben gerade als der versucht hochzuspringen. Und wenn man halt jemanden im Hochspringen quasi schubst, dann kann der sich eigentlich nicht wehren, ja, weil er halt dann einfach ja, beiseite fliegt sozusagen. Ja, Schiri ahnt es nicht. Der VAR schickt ihn auch nicht raus. Ich finde, das ist eine ähnlich wie in München, so eine 50-50-Entscheidung. Wenn das pfeift, wird kein VAR einschreiten. Wenn das nicht pfeift, wird kein VAR einschreiten. Aber eben da einfach ja, das Quäntchen Glück auf Seiten der Fürther, dass der Schiri das hat weiterlaufen lassen.
Dortmunder Fans würden sagen, klares Foulspiel. Spaß beiseite. Ich würde auch sagen, 50-50, wenn er es pfeift, gibt es keinen Grund, es zu revidieren, wenn er es nicht pfeift. Man könnte ihn tatsächlich raus. Das ist auch wieder so eine Situation, wo ich sagen würde, ja, schick ihn doch raus, lass ihn sich das nochmal angucken. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass die Schiedsrichter Beurteilung so auf die Dauer gesehen auch an so Situationen festgemacht werden. Wie viel Video Analysen beziehungsweise wie viel Videobeweise hattest du, wie oft musstest du raus? Ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie auch in diese Statistik mit reinspielt, wie gut dann ein Schiedsrichter bewertet wird.
Ja.
Was ich aber tatsächlich auch falsch finde, weil ich meine, es kann ja sein, dass du in einem Spiel dann irgendwie 3 Szenen hast, im nächsten Spiel pfeifst du dann aber alles richtig und dann finde ich, passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Deshalb würde ich sagen, lieber einmal mehr rausschicken, lassen Sie sich das so angucken und dann soll er sich das selber dann aus verschiedenen Winkeln angucken und dann nochmal eine eigene Meinung bilden. Und dann kann er entscheiden. Aber ja, für mich auch keine klare Fehlentscheidung, also kein Muss, dass er rausgeht, regeltechnisch gesehen kein Muss. Aber ich würde doch da eher lieber haben, dass man einmal mehr rausgeht und sich dann die Szene nochmal anguckt, als einmal zu wenig vielleicht.
Ja.
Die Fürther, 4 Punkte, endlich gewonnen. Kann man ja eigentlich befreiter aufspielen. Endlich passiert. Wenn dann nur nicht das Problem wäre, dass man jetzt unter der Woche nach Dortmund muss.
Ja, kommt jetzt die große Aufholjagd, hätte ich fast gesagt.
Ja, also wenn die Aufholjagd kommt, würde ich sagen, wartet die erstmal noch bis zum nächsten Wochenende. Ich sehe jetzt die Chance, dass man in Dortmund was holt, nicht ganz so groß.
Sehe ich auch eher gering, ja.
Aber danach geht es gegen Augsburg zu Hause. Könnte man denn eine Heimsiegsserie starten? Jetzt nach 24 sieglosen Spielen, kann man denn dann eine Heimsiegsserie starten?
Ja, das wäre möglich. Ja.
Achso, wer hört mich noch? Er hat so geguckt, als hätte er mich nicht gehört, aber irgendwie.
Nee, ich höre dich.
Ich war auch kurz am Zweifeln, ob Fürth wirklich gegen Augsburg spielt, aber doch. Ich meine schon.
Sie, ja.
Ja. Ja. Runden wir den Spieltag ab mit den beiden Euroleague-Gruppensiegern, die sich beide für das Achtelfinale direkt qualifiziert haben, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. In der Euroleague haben sie sich nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert, zumindest unter der Woche nicht. Leverkusen in Budapest bei Ferencváros mit Trainer Peter Stöger verloren 1-0. Die Frankfurter in Istanbul bei Fenerbahce den Gruppensieg klargemacht mit einem 1-1, wobei man da auch eher auf das Parallelspiel gucken musste, weil Piräus in Antwerpen verloren hat. Dementsprechend war man als Gruppensieger qualifiziert. Ja, von dir ja vorhin schon leicht angedeutet, Djibril Sow, Mann des Spiels. Nachdem die Eintracht 2-0 in Rückstand geraten ist, Patrick Schick, gleich nach 5 Minuten und dann eine Viertelstunde später einen Handelfmeter, den angesprochener So verursacht hat. Auch klares Ding, auch wenn er abwinkt, für mich ganz klares Handspiel. Ich weiß auch gar nicht, warum das alles so lange gedauert hat. Ich meine, das Handspiel war so 18 Minuten 15 oder sowas und der Elfmeter wurde dann in der 21. Minute, in der 22. Minute verwandelt. War ja eigentlich ein klares Ding.
Ich weiß ja, also er muss ja auf jeden Fall rausgehen, sich angucken.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er das Spiel dann halt bei der nächsten Unterbrechung eben dann erst,
okay.
Also das die Unterbrechung eben erst nutzt, um dann rauszugehen, eben das Spiel nicht von sich aus aktiv unterbricht.
Ja, und das 2-0, beziehungsweise das, ja doch, ich würd sogar das 2-0 als harten Cut bezeichnen für das Spiel. Vorher Leverkusen, die spielbestimmende Mannschaft. Dann war von Leverkusen gar nichts mehr zu sehen, bis zur 90. Die Eintracht hat, ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, aber plötzlich Fußball von einem anderen Stern gespielt, wenn man die Frankfurter Saison sich jetzt mal anguckt. Dann muss man halt schon sagen, dass man hat so gespielt wie letzte Saison, sagen wir so. Es ging alles zusammen, Gibrissau, wunderschöner Pass zum 2-2. Jesper Lindström hat es gemacht, Zeit der Halbzeit, dann Dicker direkt kurz nach der Halbzeit zum 3-2. Dann hatte man noch unglaublich viele Chancen, Boré, Hauge, Jakic, Kostic, Hinteregger. Also das Ding hätte höher ausgehen können. Es ging dann tatsächlich 5-2 aus, weil man dann noch zwei sehenswerte Treffer mit Jakic und Gibrissau erzielt. Unterm Strich, für mich verdient, weil Leverkusen sich anscheinend zu sicher war nach dem 2-0. Und dann auch irgendwie zu hektisch und zu nervös nach dem 3-2 agiert hat. Wollte man so schnell wie möglich das Ergebnis wieder gerade rücken, hat es dann aber nicht geschafft und dann ja, war die Eintracht an diesem Tag aus irgendwelchen Gründen zu stark für Leverkusen.
Ja, völlig richtig. Leverkusen hatten irgendwie nach diesem 2-0, glaube ich, unerklärlich, also kann mich, weiß glaube ich keiner, woran das irgendwie lag. Auf einmal lief das Spiel in die andere Richtung, die Eintracht dann plötzlich kämpferisch komplett da, haben so das Spiel im Grunde an sich gerissen und haben dann aber auch wirklich spielerisch auch überzeugt und haben auch einfach ihre Chancen genutzt und dann völlig verdient am Ende mit 5-2 das Spiel zu Hause gewonnen. Ne?
Tabelle.
Ja, ja, tabellarisch.
Ich hab vorher noch erste Auswärtsniederlage für Leverkusen in der Liga, weil ich meine, man hat ja unter der Woche in Budapest verloren. Aber das nur schon mal so am Rande. Leverkusen erste Auswärtsniederlage.
Ja, bleiben auf dem dritten Platz die Leverkusener mit 27 Punkten. Verlieren einen natürlich auf Dortmund, dadurch, dass die einen mitgenommen haben. Hoffenheim rückt ein bisschen näher ran, sind auf einem Punkt dran an den Leverkusenern und die Frankfurter auf Platz 9 sich nach oben geschoben, 21 Punkte. Ja, gehören zu dem guten Mittelfeld nach oben, ist da durchaus was zu erreichen. Es geht bergauf, ja. Auch spielerisch war das mal nicht schlecht, ja.
Es war mal nicht schlecht, das stimmt. Ich bin gespannt, was sie für ein Gesicht zeigen, weil am Mittwoch im Frühspiel geht es ja zur, muss man jetzt ganz klar sagen, zur formschwächsten Mannschaft der Bundesliga.
Völlig richtig, ja.
Und das spricht ja eigentlich eher dagegen, dass sie gewinnen, weil man ist ja tendenziell gerne ein Aufbaugegner. Ich bin gespannt, wie das Spiel gegen Adi Hütter und seine Gladbacher ausgehen wird am Mittwoch.
Ja.
Frühabend. Ja, dann haken wir es ab. Haken wir den Bundesligaspieltag ab. Ich habe jetzt noch ein Tor für dich.
Ja.
Und dann haben wir noch einen kleinen Fauxpas der UEFA, über den wir sprechen dürfen. Ja. Aber alles nach und nach. Erstmal kommt mein Tor, wenn du soweit bist.
Bitte.
Der Ball ist am rechten Strafraumeck. Der Spieler hat den Kopf oben und sieht den freistehenden Mitspieler. Dieser nimmt den Ball an, legt ihn sich vor und schließt wuchtig mit rechts ab. Der Ball schlägt flach im linken Eck ein. Tor für
zwei Mitspieler mit rechts und flach im linken Eck.
Das ist korrekt.
Ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Ui, das erste Mal.
Ja, ist jetzt doch, leider echt. Jetzt
nicht sicher bist. Das ist unglaublich, Alter.
Also am Strafraumeck, der spielt nochmal auf ihn anders, ne?
Der war am rechten Strafraumeck und der hat den Kopf oben und sieht seinen freistehenden Mitspieler. Ja. Und spielt ihn dann auch an. Er sieht ihn nicht nur, sondern er spielt ihn auch an.
Der schließt mir rechts ab.
Ich sehe, wie er die Spiele durchgeht. Kannst du auch gerne mal deine Gedanken teilen. Ich meine, ich bin zwar nicht in der Position, als dass ich dir jetzt irgendwelche Punkte schenken würde. Aber
ja. Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, dass Münchner 2-1, was Musiala gemacht hat. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er schießt schon mit rechts. Könnte grob hinkommen. Ansonsten bei Leipzig-Gladbach. Da. Nee, die zwei Konter zum Schluss für Leipzig waren es nicht. Vorher Silva freistellen in der Mitte war es auch nicht. Und das Viertel. Freiburg-Hoffenheim war ja Raum für die Hoffenheim, ansonsten zwei Ecken. Hertha, Jovetic. Das war aber alles so im Strafraum. Ich glaube, Belfodil legt irgendwie im Strafraum rüber und er macht den irgendwie. Diese Drehung, Bochum, Dortmund, das ist auch Brand. Ich glaube, es könnte echt dieses Musiala-Ding sein. Frankfurt, Leverkusen, sind natürlich ein paar gefallen. Schick macht es aus der Drehung. Ansonsten auch dieses Frankfurter, dieses Jakic-Ding war auf jeden Fall im rechten Strafraum, aber er schießt selber im rechten Strafraum, glaube ich, nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Ja, es ist jetzt ein Tick ja auch geraten, aber ich würde sagen, es ist 2-1 von Musiala für die Bayern.
Ja, ein Tick geraten, aber auch vollkommen richtig. Das ist so. Und alles, was du vorher gesagt hast, auch vollkommen richtig. Mit die Schusstechnik von Jovetic lässt sich auch streiten, der den Ball da so ein bisschen über die Schlappen rutschen lässt. Oder ja.
Ach so, aber im Winkel, ja. Oder?
Sieht ja, genau. Winkel? Knallt rechts Winkel oben sogar.
Das war schon letzte Woche so.
Ja. Ja, vollkommen korrekt. Damit gewinnst du den Spieltag tatsächlich mit einem Punkt.
Und das, wir uns ja beide nicht mit Ruhm gekleckert haben, aber ich würde mal behaupten, dass viele Tipp-Teilnehmer da nicht gut aussahen an diesem Wochenende.
Das glaube ich auch. Also im Tippspiel geht es ja auch so von Woche zu Woche hin und her, immer nur ein Punkt. Also ja, es ist so Gefühl wie die Runde 8 bis Runde 55 beim Formel-1-Rennen. einfach nur gefahren und ja, so fühlt sich das auch gerade an bei uns in unserem Tippspiel. Ja. Ja, und ich glaube, so ging es auch den irgendwas war auf jeden Fall falsch in der Planung, bei der Computersoftware, bei den Menschen, die für die Auslosung verantwortlich waren. Willkommen zur Champions League Auslosung. Heute Mittag, 12 Uhr, also Montag, 12 Uhr, war es soweit. Die Kugeln rollten wieder. 16 Kugeln waren es, sollten es sein, die Champions League Achtelfinals darstellen. Kurz, es gibt, glaube ich, drei Dinge, die beachtet werden müssen. Einmal, dass Mannschaften, die aus dem gleichen Land kommen, nicht gegeneinander spielen dürfen. Mannschaften, die in derselben Gruppe waren, dürfen nicht gegeneinander spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in der Champions League auch so ist, aber Mannschaften aus Russland und der Ukraine dürfen auch nicht gegeneinander spielen. Da bin ich mir aber unsicher bei dem dritten.
Okay, dann gibt es aber noch die vierte Regel, dass natürlich der Erste einer Gruppe immer gegen einen zweiten spielt aus
einer anderen Gruppe. Ja, aus einer anderen Gruppe. Haben wir ja gerade geklärt, genau, weil man darf ja nicht in der gleichen Gruppe. So, ich gehe jetzt nicht alle 8 Gruppen durch und sage, wer Erster und Zweiter in der Gruppe geworden ist. Auf jeden Fall wurde, ich glaube, es war das zweite Spiel, was gelost wurde, der FC Villarreal gegen Manchester United. So, ist ja jetzt für viele, passt ja Spanien, England, Russland, Ukraine passt nicht, also würde passen. Problem an der Sache ist, das Spiel wurde schon zweimal gespielt, denn sie waren beide in einer Gruppe. Was ist da schiefgelaufen?
Also gezogen wurde doch immer quasi, der Erste aus der Gruppe wurde gezogen und dann wurde geguckt, wen können sie jetzt noch in den Lostopf schmeißen, um da den Zweiten zu ziehen, oder?
Ist es nicht so, dass der Zweite... der Zweite gezogen, wird oder? Erst gezogen, oder? Wird der Zweite gezogen, oder? Weil der Zweite Heimrecht hat beim ersten Spiel.
Okay, dann eben so, genau. Und dann wird eben geguckt, wer können wir jetzt hier in den Lostopf schmeißen?
Korrekt.
Damit es passt, ja.
Also wenn Villarreal Real gezogen wird, weißt du, dass Real Madrid nicht rein darf und halt eben die Mannschaft, die in der Gruppe dabei war.
Und eben halt dann nur, weil Villarreal Zweiter geworden ist.
Villarreal war Zweiter, richtig.
Halt auch nur Erstplatzierte quasi dann
immer. Genau, deshalb Liverpool, Juventus, Lille, Amsterdam, Manchester City und Bayern. Das wären die richtigen sechs gewesen. So, das kriege ich ohne Computer hin. Also schon mit, weil ich einen Zettel brauche, aber brauche ich keinen Computer, der mir da jetzt irgendwas vorrechnet.
Das ist richtig, ja. Aber dann hat ja, also wenn du sagst, dein Computer, das heißt, da hat jemand dann einfach auf den Computer gehört, hat dann trotzdem da Manchester United reingeworfen und wie ist natürlich dann der Zufall so woll, wurde das auch gezogen. Die hätten einfach wie anders, wäre es doch nie aufgefallen, oder? Wäre das jemals aufgefallen?
Nee, das wäre nicht aufgefallen. Also ich glaube, die Kugeln, die dann da sowieso drin sind, werden dann auch rausgemacht. Aus diesem Lostopf, also man hat ja man hat 8 Pötte stehen, wo dann jede Mannschaft drin ist. Oder 16, ich weiß es nicht. Und dann einen, in dem halt gemischt wird und gezogen wird. Und da hat man da so einen großen Bildschirm vor sich. Und dann steht dann da auch immer einer, der auch relativ bekannt ist, der gefühlt alle Auslosungen macht, der das dann auch nochmal schön erklärt. Und dann.
Ja. Und diesmal war doch die Losfee, war doch Andrea Schawin, oder? Habe ich ihn richtig erkannt? Oder?
Das ist korrekt, das war Andrea Schawin. Ja.
Ja. Er musste dann natürlich auch genau diese Paarung ziehen.
Das ist korrekt, er wollte auch mal zeigen, dass auch mal Fehler passieren können. Ja? Ja. Ich will gar nicht wissen, was vorher schon alles für Fehler passiert sind, die gar nicht so rausgekommen sind jetzt nach so einer Auslosung.
Aber hast du die Sendung live geguckt? Ist Ihnen das in der Sendung dann schon aufgefallen? Also haben die in der Sendung dann schon gesagt... Oder kann man es erst irgendwie dann hinterher halt per, keine Ahnung.
Also, ich muss sagen, ich war in der Arbeit, dementsprechend habe ich es nicht live verfolgen können. Ich habe es mir auch nicht nachgeguckt, also ab und an kann man sich sowas ja auch nochmal gerne hinterher geben, aber bei Auslosungen bin ich ja, so schmerzfrei bin ich da doch nicht, dass ich mir das nochmal angucken muss. Deshalb weiß ich nicht, ob Ihnen das dann, also ich gehe von aus, dass Ihnen das da aufgefallen ist, weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass
viele findige Zuschauer, die direkt da sind, das direkt merken, oder? Also.
Ja, irgendwer wird das schon rumgemeckert haben. Also vor allem die Verantwortlichen, weil ich meine, die haben ja schon gegeneinander gespielt. Ich meine auch der Verantwortliche für die Auslosung, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Ich glaube, es war Giorgio Marchetti. Das hört sich so an. Dem ist es natürlich dann auch gleich aufgefallen, weil das halt der Herr der Auslosung ist, der dann auch alles im Kopf hat, wer da gegen wen spielen kann und wie und wo nicht. Und vielleicht sollte der das nächste Mal nicht vor dem Computer stehen und das Ganze moderieren, sondern also für die Kugeln verantwortlich sein.
Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall wurde dann nochmal neu gelost. Also man hat die Auslosung dann zu Ende gemacht, hat dann die Euroleague gelost und dann kam die Entscheidung, dass man komplett nochmal neu lost, die Champions League.
Und jetzt völlig zu Recht auch, oder? Also ich meine, es ist komplett. Ja eine klare Regel, die mich, also finde ich, ist, also wüsste nicht, was man hätte sonst tun sollen, deswegen war es schon richtig.
Vollkommen korrekt. Wenn ich ehrlich bin, finde ich die zweite Auslosung auch besser als die erste.
Findest du? Ja, also ich ärgere mich ein bisschen um das Duell, es hätte ja das Duell Paris gegen Manchester United, also Messi gegen Ronaldo gegeben und auch Ralf Rangnick wäre auch immer wirklich, das hätte ich mir auch gerne angeguckt, muss ich sagen.
Ja, aber das wäre so für mich so das einzige Spiel gewesen. Weil jetzt hast du Benfica Ajax, finde ich, für Menschen, die auf junge Talente achten, sehr, sehr spannend. Ja. Atletico Manchester, Inter Mailand, Liverpool und Paris Real. Messi darf mal wieder in Madrid spielen, im Bernabeu. Ich finde es so eigentlich nicht so schlecht.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht aus Bayern Sicht, ob man lieber gegen Atletico spielt oder lieber gegen FC Salzburg.
Ja, wahrscheinlich schon lieber Salzburg, aber ja, würde ich glaube ich schon als leichtere Option bezeichnen.
Ja, aber im Endeffekt gegen Atletico sah man ja auch immer sehr, sehr gut aus, muss man mal sagen.
Das stimmt, ja.
Und ich meine, wenn du Champions League-Sieger werden willst, musst du potenziell jeden schlagen können.
Ja.
Und ich würde auch mal so weit gehen, dass die Bayern in beiden Spielen Favorit wären. Aber jetzt geht's gegen Salzburg. Ja, und was natürlich auch jetzt leider nicht mehr so ist, in der ersten Auslosung von die angesprochenen Paris gegen ManU, wäre ja auch das Duell gewesen der Geheimfavoriten von uns. Also ich meine, du hattest Man United vor der Saison auf dem Zettel für den Champions-League-Sieg.
Ja, nach der Hinrunde eher nicht, aber jetzt mit Neutrainer Ralf Rangnick
dann wieder. Das
vielleicht nochmal überdenken, ja. Also, ja, das hat ja schon mal funktioniert letztes Jahr mit dem deutschen Trainer, der beim englischen Team übernommen hat für ein halbes Jahr und die dann schon zum Erfolg geführt hat. Also,
ja, das ist vollkommen korrekt. Also merken wir uns mal den 16.02. und den 8.03., denn da spielt der FC Bayern München. Ja, und sonst also 15.16.2. und 22.23.2. die Hinspiele der Champions League, Rückspiel 8.09. März und 15.16. März. Ja. Ist noch ein bisschen. Und auch zwischen den Spielen ist ein bisschen Zeit. Ja. So viel. Ja, bitte.
Erste Mal ohne Auswärtstorregelung, oder?
Das ist auch korrekt, ja.
Auch mal gespannt. Also dann natürlich mit Elfmeterschießen und so einem Kram kann natürlich alles passieren. Oder konnte ja so auch schon theoretisch passieren.
Ja, aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit halt noch größer, dass es Verlängerung Elfmeterschießen gibt. Ja. Ja, das zur Champions League. Ich würde gerne noch kurz 3 Spiele in der Euroleague-Zwischenrunde erwähnen. Da spielt ja Dortmund und Leipzig aus deutscher Sicht. Die Dortmunder spielen gegen die Rangers aus Glasgow. Und Leipzig hat es mit Real Sociedad San Sebastian zu tun. Aber auch in der Euroleague ist ja der FC Barcelona zum ersten Mal tatsächlich. Und sie spielen gegen den SSC Neapel. Für mich eigentlich eine Partie der Champions League, die beiden gegeneinander.
Ja, ich war bestimmt schon mal ein Champions League Achtelfinale, oder? Nicht sogar
Freizeit, ich denke schon. Ja. Man hat auf jeden Fall schon mal in der Champions League gegeneinander gespielt.
Ja.
Von den Namen her und von der Tradition definitiv Champions League. Jetzt kann leider nur einer von den beiden ins Achtelfinale. Ich meine, aus deutscher Sicht natürlich gut, dass die zwei Schwergewichte, auch wenn Barcelona momentan nicht ganz so auf der Höhe ist, gegeneinander spielen. Dass da schon mal einer der möglichen Titelkontrahenten die Segel streichen muss.
Ja, und ich sehe bei den Paarungen aber jetzt auch noch keinen Fauxpas der UEFA, also müssen wir nicht anrufen und Bescheid geben.
Naja, sieht
alles gut aus.
Ja theoretisch nur die Nation sein, oder? Sehe ich das korrekt?
Ja gut, so viel wie die heute schon versaut haben, finde ich, hätte das auch passieren können.
Das wäre auf jeden Fall auch sehr lustig gewesen. Ja, dann haken wir es ab und tippen noch schnell die englische Woche, würde ich sagen.
Ja.
Und dann ist es ja auch schon bald wieder Donnerstag, dann geht's weiter hier.
Stimmt, ja. Diese Woche durch das Spielen unter der Woche viel los. Los geht's Dienstag am frühen Abend, Stuttgart zu Hause gegen Bayern München. Gibt einen Auswärtssieg der Münchner, sage ich.
Dem schließe ich mich an. Ich bin sehr gespannt, wer auf der 6 spielen wird. Goretzka, Tolisso angeschlagen, spielt Rocca, spielt Musiala und es gibt Volloffensive. Es gibt viele Möglichkeiten. Dienstagabend habe ich ganz oben Bielefeld gegen Bochum. Hui, ein Fußball-Leckerbissen. Ich glaube, es gibt ein Unentschieden.
Ja, gerade tabellentechnisch ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Bielefeld, die ja mit 10 Punkten da durchaus schon ein bisschen abgeschlagen sind. Gegen den Aufsteiger aus Bochum, die doppelt so viele Punkte haben mit 20 auf Platz 10. Ich tippe tatsächlich auch auf ein Unentschieden. Dann sind wir ich wollte schon am Mittwoch weitermachen, weil bei mir das Spiel ganz unten steht, aber wir haben hier noch 2 Spieler am Dienstag. VfL Wolfsburg gegen Köln. Ich tippe auf die Kölner.
Hui.
Und ein unschönes Weihnachtsfest mit Florian Kohfeldt.
Oh, der Arme. Da hat er wieder seine geliebte Grün-Weiß und das Weh zwar und seine Jugendliebe. Dann wird es trotzdem ein trauriges Weihnachtsfest. Ja, ich glaube, es gibt. Oh, jetzt habe ich hier Bullshit gemacht, fällt mir gerade auf. Ich glaube, es gibt ein Unentschieden zwischen den beiden. Der unentschieden Spieltag. Du hast gesagt, die Kölner gewinnen.
Ja.
Dann runde ich den Dienstag ab. Mainz gegen Hertha. Ich glaube, dass Johnny Sibo die Mainzer zum Sieg schießen wird.
Ja, da muss ich mich anschließen. Heimsieg für die 05er.
Dann machen wir mal weiter mit Gladbach gegen die Eintracht. Ich befürchte tatsächlich, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, dass die Gladbacher das Ruder rumreißen werden gegen die Frankfurter. Und es gibt leider ein Heimsieg.
Okay. Ich glaube, dass die Eintracht, dass die Spieler auch hoch motiviert sein werden.
Ja, das sowieso.
Um es einem ehemaligen Trainer zu zeigen. Und ich tippe auf einen Sieg der Eintracht.
Zum Glück, zum Pech, zum Leidwesen für Adi Hütter, zum Glück spielt man jetzt in Gladbach ohne Fans oder mit wenig Fans. Im Sommer in Frankfurt potenziell wieder ein paar mehr Fans zugelassen.
Ja.
Wer weiß, ob er dann überhaupt ein Trainer ist, abgesehen davon.
Ja. Wenn er so weitermacht, sehe ich da die Chance nicht so groß tatsächlich. Mittwoch später am Abend empfängt Borussia Dortmund Greuther Fürth, gibt für mich einen wahrscheinlich eher klaren Heimsieg für die Dortmunder.
Ja, hast du dir natürlich wieder das beste Spiel rausgesucht. Ich schließe mich an. Also ich sehe auch die Dortmunder da deutlich vorne. Dann mache ich weiter mit Augsburg-Leipzig. Da denke ich, dass der Tedesco-Effekt auch beibehalten wird und die Leipziger gewinnen in Augsburg.
Ja, schließe mich an. Leipzig mit einem Auswärtssieg. Leverkusen zu Hause gegen TSG Hoffenheim gibt für mich ein Unentschieden.
Ja, ich glaube, die Leverkusener werden nicht nur 20 gute Minuten haben, sondern Leverkusen wird zu Hause gewinnen gegen Hoffenheim. Und das letzte Spiel an der Alten Försterei, Union Berlin empfängt den SC Freiburg. Eigentlich prädestiniert für einen Unentschieden, würde ich sagen.
Ja, ich muss mich, glaube ich, echt anschließen. Ich tippe auch hier auf ein Unentschieden zwischen Berlin und Freiburg.
So, dann haben wir hier Leverkusen und hier haben wir Wolfsburg und Gladbach. Drei Spiele unterschiedlich. Ich glaube, das reicht tatsächlich nicht, um dich einzuholen, obwohl das Torspiel auch noch auf meiner Seite ist. Ja, ich glaube, du wirst so oder so den letzten Spieltag der Hinrunde als Führender im Tippspiel bestreiten.
Meinst du also die Herbstmeisterschaft mit nach Hause nehmen?
Nee, so weit würde ich noch nicht gehen, weil es gibt ja noch einen Spieltag.
Ach so, okay, so weit würde ich noch nicht aus dem Fenster nehmen. So.
Das ist korrekt.
Ja, ich bereite schon mal den Champagner langsam vor, stelle ihn schon mal kalt.
Den Champagner. Boah, jetzt dreht er völlig gut.
Schauen wir mal. Ansonsten gucken wir erstmal den Spieltag, den 16. jetzt, Dienstag und Mittwochabend. Ja, ein paar spannende Sachen zu sehen. Wie treten die Gladbacher auf? Machen die Leipziger so weiter? Wie schlägt Leverkusen zurück? Was macht Bielefeld gegen Bochum? Also, schöne Spiele. Dann bis Donnerstag, wir hatten es vorhin gesagt, da besprechen wir dann die englische Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss.